letztes Thema, Dank und Lobpreis. Psalm 95, 2. Lasst uns mit Dank seinem Angesicht nahen, im Jauchzen mit Liedern. Also wenn das Wort Jauchzen in dem Psalm auftaucht, das ist immer ein gewaltiges Wort. Das ist nicht so wie, ja, wir freuen uns, sondern das ist richtig mit Power. Genau so, mit Kraft. Richtig laut, da wird es richtig laut, sodass die Wände wackeln. Also das, was man so in Fußballstadien erleben kann, sowas scheint sich in der himmlischen Welt auch abzuspielen. Also lasst uns mit Dank seinem Angesicht nahen, ihm jauchzen mit Liedern. Also uns ist dieser Vers ja aus der Liturgie sehr vertraut und wir mögen ja auch alle Lobpreis. Und der trifft ja auch unsere Gefühle und das wärmt uns auch. Und es lässt uns auch einen Moment vergessen, dass es draußen nass und kalt und windig ist. Das stimmt ja. Aber dieses Erlebnis wird nur vordergründig bleiben und es wird den Effekt einer monatlichen Speisung durch die Suppenküche haben, wenn Lobpreis nicht unser Herz trifft. Wenn und erwärmt und die Kraft wird, aus der wir leben können, immer und jederzeit. Es macht einen Unterschied, ob ich zu einem Gottesdienst gehe, weil da immer so schöner Lobpreis ist und dann gehe ich wieder nach Hause und lebe meinen Alltag so, wie ich den ja immer so lebe und so mit allem rauf und runter und so. Und in 4 Wochen gehe ich aber wieder zum Lobpreis-Gottesdienst. Es tut dann auch wieder gut. Nee, das ist wirklich dieser Suppenküchen-Effekt. Einmal im Monat eine Suppe kann man nicht von überleben. Also wir werden sterben, wenn wir nur einmal im Monat etwas zu essen bekommen. Und wenn ich nur einmal in der Woche ein Glas Wasser trinke, das ist auch tödlich. Nur wenn ich lerne, mich jederzeit zu freuen, ohne Unterlass zu beten, das heißt immer mit Gott online zu sein, nichts anderes bedeutet es, ohne Unterlass zu beten. Das heißt nicht, statt 3 Rosenkränze jetzt mindestens 5,5 zu beten und statt einer Novene auf jeden Fall 4. Und ich weiß nicht, was man noch alles beten kann im Laufe eines Tages. Das meint es nicht. Es meint einfach, diese Beziehung mit Gott zu haben, online mit Gott zu sein. Also wenn ich nicht lerne, mich jederzeit zu freuen, ohne Unterlass zu beten und wenn ich nicht in dieser Haltung des Dankens hineinwachse, egal was passiert. Wenn das nicht passiert, dann wird der Lobpreis keine lebenserhaltende Kraft sein. Wenn ich da aber reinkomme, dann ist Lobpreis eine feste Säule, auf der ich stehen kann. Also nachdem Jesus mit den Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hatte, da sagte er zu ihnen, Matthäus 26, 29, 30, ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke im Reich meines Vaters. Und dann heißt es so ganz trocken in Vers 30, nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Wir hören das und lesen das und denken uns nicht viel dabei. Das letzte Abendmahl, sie singen den Lobpreis und dann gehen sie zum Ölberg hinaus. Und wir wissen, was am Ölberg passiert ist. Dieser Jesus beendet seine letzten Unterweisungen an die Jünger mit dem Lobgesang. So wie es Brauch und Vorschrift nach dem Mahl war, wie es auch viele von uns auch noch praktizieren. Aber Lobpreis in dieser Situation, in der Jesus sich jetzt befinden würde, denn Jesus wusste genau, was auf ihn zukommen würde. Und die nächsten Verse, wenn man das dann weiterliest, die beschreiben ganz drastisch, was Jesus am Ölberg durchmachte. Wir wissen, dass er Blut schwitzte. Ja, aber konnte das nur Jesus, weil er ja doch eigentlich Gott war? Nein, Jesus war Mensch durch und durch und hat auf Erden seine göttliche Natur abgelegt. Er war so wie du und ich. Der entscheidende Unterschied ist der, dass er ständig in Verbindung zum Vater lebte, er mit dem Weinstock verbunden war. Kein Zweig. Keine Rebe und keine Traube kann getrennt vom Weinstock überleben. Brauche ich in dieser Gegend niemanden zu erzählen. Hier wissen das alle. alles braucht den Saft des Weinstocks. Wir alle brauchen den Heiligen Geist, der uns durchflutet, damit wir als fester Bestandteil des Weinstocks leben können. Und wir sehen bei Paulus, dass er sehr wohl aus der Kraft des Lobpreises leben konnte, so wie Jesus. Er hätte niemals überzeugend solche Dinge sagen und lehren können, wenn sie nicht in seinem Innern eingewurzelt gewesen wären. Denn nur so konnte er seine Zuhörer auch mitten ins Herz treffen. Nur was das Herz eines Menschen trifft, bleibt haften und bleibt in Erinnerung. Aus den Briefen des Paulus leuchtet immer wieder auf, wie ihn der Lobpreis getragen hat. Die Apostelgeschichte erzählt uns die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis. Die kennen wir ja alle. Muss man sich auch noch mal ganz in Ruhe bebildert vorstellen. Da sind die den ganzen Tag, heute würden wir sagen, gefoltert worden. Und zum Schluss hat man sie ins Gefängnis geschmissen. Und das war ein nasses, dreckiges, stinkiges Loch. Und Toiletten mit Wasserspülung waren damals in Gefängnissen mit Sicherheit nicht erfunden und nicht vorhanden. Und wenn die alle die Füße im Block gelegt hatten, dann konnten die auch nicht aufstehen. Die waren aber lange genug im Gefängnis, dass die nicht mal das dringende Bedürfnis gehabt hätten, aufzustehen. Und mitten in der Nacht fangen die an, Gott zu loben und zu preisen. Und rundherum all die anderen Gefangenen, diese bekloppten Christen, was die sich wohl angehört haben, die haben sich bestimmt was anhören müssen. Sie loben und preisen den Herrn so gewaltig, dass die Türen aufspringen und die Fesseln alle losgehen. Und sie hätten alle weglaufen können. Aber machen sie nicht mal. Und der Gefängnisaufseher denkt, jetzt sind sie alle getürmt und will sich schon umbringen. Aber das konnte man denen auch noch verhindern. Solcher Lobpreis in solcher Situation. Also von den jungen Christengemeinden, die unter dem Kaiser Nero so brutal verfolgt und gemartert worden, ist überliefert, dass sie sich darum stritten, wer als Nächster für den Herrn in die Arena durfte, und sie sangen Loblieder. Ja, sagen wir dann, so heilig sind wir ja nicht, ne? So fortgeschritten sind wir ja noch nicht. Können wir aber sein. Wenn wir uns entscheiden, Gott wirklich für alles zu danken, weil hinter allem immer sein göttlicher Plan steht, selbst wenn er nicht sichtbar für uns aufleuchtet. Wenn wir uns entscheiden, Gott für alles zu danken, weil seine Gnade und Güte grenzenlos ist, weil wir doch auch schon Erfahrungen mit diesem Gott gemacht haben, doch auch schon gute Erfahrungen. Oder Menschen sehen, deren Leben uns glaubwürdig erscheint und diese es auch bezeugen. Und weil Gott keinen Unterschied der Person macht, ob das jetzt Corrie ten Boom ist oder dieser kleine Bruder Lorenz, dieser Karmeliterbruder aus dem 17. Jahrhundert, der als innigsten Wunsch hatte, immer mit Gott ganz verbunden zu sein und ganz in der Nähe zu sein, und der zutiefst davon überzeugt war, dass er eigentlich völlig verderbt und voller Sünde war, aber er trotzdem Gott eine Freude machen wollte und Gott lobte und preiste und sich manchmal verstecken musste, weil er so viel Freude in sich hatte, und von dem einige wunderbare Briefe überliefert sind, die dann im Anfang des 20. Jahrhunderts ein evangelischer Theologe wieder ausgegraben hat, der gesagt hat, das will ich ausprobieren, das will ich auch mal sehen, und der genau diese gleichen Erfahrungen teilt, wirklich ständig in der Gegenwart Gottes zu leben. Oder so ein Merlin Carozzas, dessen Bücher wir vor 30 Jahren da alle gelesen haben und ich gedacht habe, ja, sei Dank für alles, ist ja gut und schön, aber ganz so radikal ist ja vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Nee, ist es nicht. Und wenn Gott keinen Unterschied der Person macht und das bei denen funktioniert, warum nicht bei uns? Und wir können Gott wirklich für alles danken, weil wir seinem ewigen Wort trauen können und Glaube und Hoffnung und Liebe durch die Kraft des Heiligen Geistes dann langsam, aber sicher immer mehr zunehmen werden. Und dann fängt unser Herz mitten in der Nacht an zu singen. Dann steigt Lobpreis auf. Vielleicht so ein uraltes Lied, das uns an die ersten Tage unserer Erneuerung erinnert, an das Feuer, an die Begeisterung, die uns damals getragen hat. Vielleicht fällt uns auch so ein altes Taschenbuch von diesem Karosses in die Hände. Und wir lesen es und plötzlich spricht es zu uns ganz anders und viel deutlicher und viel klarer als damals. Dabei ist es dasselbe Buch geblieben. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Nur ich bin nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Ich bin nicht mehr dieselbe. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus geworden. Und das ist durch die Taufe im Heiligen Geist in meinem Geist geschehen. Und durch das ständige Lesen der Heiligen Schrift, durch das Sprachengebet und meine Verbindung zu Gott und durch die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, durch Treffen wie dieses hier, da hat sich mein Denken nach und nach erneuert, Schritt für Schritt und oft ganz unmerklich. Aber das Wort Gottes richtet aus, wozu es ausgesandt ist. Und ich werde immer Christus bewusster, weil er in mir immer mehr Raum bekommt und ich brauche mich auch nicht mehr künstlich aufzuplustern, damit ich überhaupt gesehen werde. Er wird zunehmend dann meine Kraft und meine Stärke und meine Hoffnung und mein Glaube durch die Führung seines Heiligen Geistes, das wächst. Ich sitze mit Christus zur Rechten des Vaters in seiner Ruhe. Und wenn es dann nötig wird, stehe ich auf und nehme die mir von Gott gegebene Autorität und spreche und handle wie Jesus. Und dann kann ich auch dem Feind gegenüberstehen und stehen bleiben. So wie es in Epheser im 6. Kapitel beschrieben wird mit der Waffenrüstung Gottes. Das lohnt sich auch, das zu lesen. Und diese Waffenrüstung Gottes, das ist ja eine interessante Geschichte. Das ist ja nicht, also wenn man mal in so einem römischen Museum gewesen ist, heute haben die das ja alles sehr schön modern gemacht, kann man sich diese römische Waffenrüstung begucken. Also damit kann man sich nicht ins Bett legen, das stimmt. Da kann man nicht mit schlafen gehen. Aber diese Waffenrüstung, die da im Epheserbrief beschrieben ist, damit kann man wunderbar schlafen. Und es ist sehr notwendig und wichtig, in guten Zeiten sich damit zu beschäftigen und sich einzuüben, wie man diese Waffenrüstung anlegt, damit, wenn es plötzlich Dicke kommt und der Feind schon in der Tür steht, ich nicht sage, Hilfe, wo sind denn jetzt hier meine Waffen und ich weiß gar nicht, wie ich sie handeln muss. Also, das macht schon Sinn. Im letzten Jahr, als ich bei euch war, habe ich mit euch diese Geschichte von Josaphat betrachtet. 2. Chronik 20. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die Geschichte ist also die, dass das Volk Israel von mehreren feindlichen Heeren belagert wird und sie wissen nicht mehr aus noch ein und dann kommt der Heilige Geist über einen Propheten und sie bekommen ein Wort und dadurch wird, dass Gott sich ihrer Sache annehmen wird und dann wird der Josaphat ermutigt und sagt seinem Volk, also morgen stellen wir uns auf, und wir werden den Feinden entgegenziehen und sie stellen da also eine große Truppe auf, mit Lobpreistruppe, die vorne wegziehen soll. Und wir vertrauen darauf, dass der Herr wird uns führen und der wird für uns streiten. Der Herr wird diesen Kampf besiegen. Und das passiert dann auch so. Sie stellen dann vor ihr recht kleines Heer diese Lobpreistruppe auf mit allen Musikinstrumenten, die sie haben und ziehen los. Muss man sich auch mal so vorstellen, ne? Blaskapelle vorneweg. Ja. Und während sie losziehen und den Lobpreis da zelebrieren, schickt der Herr eine Verwirrung in die Heere der Feinde und die fangen an, sich gegenseitig umzubringen. Und als sie dann an der Stelle ankommen, wo sie das ganze Schlachtfeld sehen, ja, liegen die da alle und die ganze Sache hat sich erledigt und sie brauchen 3 Tage, um die ganze Beute einzusammeln. Und sie haben keinen Finger gerührt. Sie haben nichts anderes getan, als Lobpreis zu machen. 2. Chronik 20, lohnt sich nachzulesen. Also die Bibel ist in vielen Punkten viel spannender als jeder moderne Roman oder Film, ganz bestimmt. Der David, der wurde so von König Saul verfolgt, so viele Jahre, und später dann von seinem eigenen Sohn Absalom. Aber von ihm kennen wir diese ganzen herrlichen Psalmen, die Gott loben und seine Gnade und Güte preisen. David, der hatte eine Herzensverbindung mit Gott. Wenn er in Schwierigkeiten war, dann schrie er zu ihm. Und darum finden wir auch für jede Situation, die uns nur treffen mag, auch immer einen für uns passenden Psalm. Also ich kann es jedem nur raten, wenn er irgendwie festsitzt und nicht mehr weiß, was er beten soll, nehmt eure Bibel, schlagt die Psalmen auf, fangt vorne beim ersten an zu lesen. Kann ja sein, dass ihr ein bisschen länger lesen müsst, aber ich garantiere euch, ihr werdet den passenden Psalm finden, der genau in eure Situation hineinspricht. Und meistens braucht man gar nicht so lange, man braucht sie nicht alle 150 zu lesen, muss man nicht. Psalm 92, 2. Gut ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu singen und zu spielen. Wenn wir seinen Namen besingen, dann machen wir sein Wesen, seinen Charakter groß. Denn alles, was Gott tut, was er ist und was er sein fühlt, will für uns, das ist in seinem Namen enthalten. Dieser Name Gottes, der umfasst ja alles. Er ist der Retter, er ist der Erlöser, der ist der Heiland, er ist der Versorger, er ist der, der mit uns geht, er ist der, der uns beschützt, er ist der, der uns vorausgeht, der um uns herum ist, der uns begleitet. Also es gibt unzählig viele Namen Gottes. Beim letzten Mal haben wir ja auch den Psalm 100 als Beispiel für Lobpreis betrachtet. Im Buch Daniel im 3. Kapitel gibt es auch eine sehr schöne Stelle. Buch Daniel, Verse 88 bis 90, Kapitel 3, da steht dieser Lobgesang der drei Jünglinge im Feuerofen. Wir kennen die Geschichte alle, wie die dann da reinkamen, weil sie dem König da eben nicht huldigen wurden. Und dann heißt es in Psalm 88, preist den Herrn, Hanania, Asaja und Michael, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Denn er hat uns der Unterwelt entrissen und aus der Gewalt des Todes errettet. Er hat uns aus dem lodernden Ofen befreit, uns mitten aus dem Feuer erlöst. Also, die Schrift überliefert, dass sie im Ofen den Lobgesang sangen. Das ist natürlich hinterher aufgeschrieben worden, das ist ja klar. Aber im Ofen haben sie diesen Lobgesang gesungen und danken Gott, dass er sie aus dem Ofen befreit und mitten aus dem Feuer erlöst hat. Sie sprechen also das Endergebnis sozusagen schon voraus. Und dann kommt der abschließende Dank und Lobpreis. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld, seine Gnade währt ewig. Preist alle den Herrn, ihr seine Verehrer. Preist den Gott der Götter, singt ihm Lob und Dank, denn ewig währt seine Güte. Daniel und seine Gefährten, sie lebten in der Verbannung unter dem mächtigsten Herrscher der damaligen Welt und einem absolut gottlosen König. Sie dienten diesem zwar mit totaler Loyalität, aber sie achteten das Gebot Gottes höher als das Gesetz des Königs. Und Gott ehrte ihren Lobpreis, ihre Herzenshaltung, und er rettete sie zum Zeichen für alle kommenden Generationen. Werden wir das auch so erleben? Dietrich Bonhoeffer hat es physisch nicht erlebt. Und die Schwester von Corrie ten Boom auch nicht. Trotzdem wurden sie beide zu einem leuchtenden Zeugnis für die Nachwelt und waren bis zuletzt im absoluten Frieden Gottes. Wir kennen seine Pläne nicht. Und wir sehen immer nur einen sehr kleinen, persönlich gefärbten Ausschnitt. Aber wenn wir im Glauben fest werden, Und wenn wir uns an die Anweisungen des Paulus und vieler großer und kleiner Heiliger halten, und wenn wir durch das Wort Gottes in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben, dann werden wir mehr und mehr erfahren, dass die Haltung des Danks und Lobpreises uns durchtragen wird durch die Schwierigkeiten unseres Lebens. An die Kolosser schreibt Paulus, Kolosser 1,12, dankt dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Gott, der Vater, hat uns fähig gemacht. Diese Fähigkeiten sind in uns, am Los der Heiligen teilzunehmen, auch so heilig zu sein, wie die, die schon bei Gott im Licht sind. Und etwas später im 3. Kapitel, Vers 17, alles, was sie in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn, dankt Gott dem Vater durch ihn. Also der Heinrich Schütz, das ist ein Komponist des 17. Jahrhunderts, der hat diesen Vers in einer wunderbaren Art und Weise vertont. Das ist eine ganz wunderbare Kantate. Ich habe als Mädchen in unserer Schule im Mädchenchor gesungen. Wir hatten einen sehr qualifizierten, hochklassigen Chor und haben also schon anspruchsvolle Literatur gesungen. Und wir haben diese Kantate gesungen. Und das hat mich nie verlassen. Ich habe das nie vergessen. Niemals. Und es gehört immer, diese Kantate gehört auch immer noch zum Repertoire der Musikliteratur, weil dieser Text so gewaltig ist. Und er hat auch gar nichts an Kraft verloren. Überhaupt gar nichts. Alles, was sie in Wort und Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn, dank dem Vater durch ihn. Ich will uns noch einmal die Aufforderung des Paulus an die Philipper in Erinnerung rufen. Philipper 4,6. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott, mit der Erwartung und dem inneren Bild, dass Gott eingreifen wird. Dies verlangt eine Entscheidung, die man oft, sehr oft wiederholen muss, wenn man wirklich lernen will, alle seine Sorgen auf den Herrn zu werfen. Also ich habe mich vor vielen Jahren dazu auch wirklich entschieden, alle meine Sorgen auf den Herrn zu werfen. Und das ging auch eine ganze Zeit lang ganz gut. Und eines Tages hatten wir in Münster einen Lobpreisgottesdienst und ich saß da so ganz normal. Und auf einmal stieg eine Sorge und eine Angst in mir hoch um meinen Sohn. Und das wurde riesig groß. Und das nahm mir die Luft und ich hatte eine Beklemmung und ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. Also es war ganz schlimm. Und auf einmal erinnerte ich mich, du hast dich ja entschieden, dich nicht mehr zu sorgen. Und in der Opferung habe ich dann erstmal die Sorge auf den Altar gelegt. Und ich erinnerte mich, dass Gott ja gesagt hat, sorgt euch nicht und dass das kein freundliches Angebot ist, sondern ein Gebot. Und dass wenn ich mich entschieden habe, dieses Gebot zu halten und ich das nicht tue, dass das für mich eine Sünde war. Und wir hatten die Möglichkeit, nach der Messe damals Beichte zu haben und der Priester hatte noch nicht ganz den Segen gesprochen. Da bin ich dahin gezischt, ehe überhaupt jemand anders sich bewegen konnte, um diese Sache loszuwerden. Es war aber so, dass ich mit dem Priester ganz gut befreundet war und normalerweise beichtet man nicht bei einem Priester, mit dem man gut befreundet ist. Der guckte mich auch ganz irritiert an und sagte, na, was wolltest du mir denn erzählen? Da habe ich gesagt, du, ich muss beichten. Eine einzige Sache. Ich habe mich entschieden, mich nicht zu sorgen und ich bekenne dir jetzt diese Sorge als Sünde. Dann habe ich das gesagt. Dann hat er ein kurzes Gebet gesprochen, die Absolution. Und wie wenn man in einen Luftballon mit einer Nadel reinsticht. Weg. Total weg. ist nie wiedergekommen. Nie wieder. Die Angelegenheit war völlig erledigt und ist nie wieder zurückgekommen. Ich habe mich in diese Sachen nie mehr sorgen müssen. Und das war mir so eine so nachhaltige Erfahrung, dass immer mal, wenn es wieder, es gibt immer mal wieder neue Sachen, wo man sich sorgen kann, ganz berechtigt eigentlich, dann erinnere ich mich daran. Und dann entscheide ich mich, dies hier einzuhalten. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. An die Judenchristen schreibt Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf ihn. Steht hier gar nicht so. Ja, also, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Petrus und Paulus sagen nichts anderes den Gemeinden, als Jesus auch selbst gesagt hat. Jetzt kommt Matthäus 6, 25. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und etwas weiter, Vers 28. Um was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht. Und dann Vers 34. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Es reicht das heute. Es reicht das heute. Im Hebräerbrief ermahnt uns Paulus immer wieder, im Heute zu leben und unsere Herzen nicht zu verhärten. Dann kann nämlich der Heilige Geist nicht mehr in uns eindringen. Ein verhärteter Boden nimmt kein Wasser auf. Jesus selbst, der lehrt seine Jünger zu beten, Matthäus 6, 11, gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Nur heute, wenn wir dieses Heute jeden Tag in uns hineinsprechen. An die Korinther schreibt Paulus, 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus. In diesem Bewusstsein, dass uns der Sieg bereit geschenkt ist, können wir stark und mutig sein, wie dieser Josua, der nicht weiß, wie er jetzt dieses Volk führen soll, nachdem dieser große Mose gestorben ist und Gott ihm zuspricht, sei mutig und stark. So mutig und stark können wir auch sein. Lasst uns danken für alles, denn das ist der Wille Gottes für uns in Christus Jesus. Wir sind befähigt und ausgerüstet, im Heute zu leben. Dafür gibt es genug Gnade. Morgen wird es neue Gnade geben, neue Kraft und neuen Segen. Vielleicht können wir ja zum Abschluss singen, die Güte des Herrn hat kein Ende. Und dann werden wir eine Pause haben und dieses Wochenende mit der gebührend einzigen richtigen Antwort abschließen, nämlich mit der Eucharistiefeier, mit der Danksagung.